HR Info. Politik.
Siegt der Rechtspopulismus? Ist links am Ende? Für Europas linke Parteien sieht es derzeit überwiegend sehr schlecht aus. Auch und gerade in Frankreich. Mein Name ist Christoph Keppeler. Dirk Schümer, Europakorrespondent der Tageszeitung Die Welt, sagte vor einigen Tagen bei Sandra Maischberger im Ersten:
Im europäischen Ausland ist die Sozialdemokratie ein echter Sanierungsfall. Und zwar in den letzten Wochen. In Frankreich wissen wir es, Herr Hollande tritt nicht wieder an. In Holland ist genau das passiert, was in Deutschland jetzt passiert ist. Der sozialdemokratische Spitzenkandidat ist abgetreten, die Politik gänzlich verlassen, Diederik Samson, und ist durch den Sozialminister Ascher ersetzt worden. In Spanien ist die PSOE, die sozialdemokratische Partei, im Verfall.
Woran liegt das denn?
In Italien ist Herr Renzi bei seinem Referendum weggeschickt worden, und von der Labour Party in England wollen wir gar nicht reden.
Die sanierungsbedürftigen Sozialisten in Frankreich suchen derzeit noch ihren Spitzenmann für die Präsidentschaftswahl Ende April. Am Sonntag wollen sie in einer Stichwahl ihren Kandidaten bestimmen. Die beiden übrig gebliebenen Bewerber dafür haben sich jetzt ein TV-Duell geliefert. Unsere Frankreich-Korrespondentin Kerstin Gallmeier berichtet.
Die TV-Debatte der Sozialisten drohte ein Kampf mit harten Bandagen zu werden. Ex-Premierminister Manuel Valls hatte seit Sonntag ordentlich die Messer gewetzt. Die Wähler müssten sich zwischen einer sicheren Niederlage und einem möglichen Sieg, also für ihn, entscheiden, polterte er. Die Attacken gegen Benoît Hamon, den überraschenden Gewinner der ersten Vorwahlrunde, waren immer schärfer geworden, sodass Sozialistenchef Jean-Christophe Cambadélis wenige Stunden vor dem Rededuell beide Kontrahenten zur Ordnung rief. Und siehe da, in der Debatte selbst ging es tatsächlich vor allem um Inhalte. Um Laizität, Umwelt und Energie, Europas Grenzen und um das Steckenpferd des parteilinken Hamons. Ein bedingungsloses Grundeinkommen von 750 Euro für jeden erwachsenen Franzosen. Ein Vorschlag, den der Realo Valls aus voller Überzeugung ablehnt.
Par cette proposition.
Damit vermittelt Benoît eine Botschaft, die aus meiner Sicht schlimm ist, nämlich, dass wir uns von einer Gesellschaft der Arbeit verabschieden und auf gewisse Weise die Arbeitslosigkeit akzeptieren. Dazu wird es übermäßig viel kosten, auf lange Sicht 400, 450 Milliarden Euro. Nicht nur hier wurde deutlich, am Sonntag werden sich zwei sozialistische Bewerber gegenüberstehen, die kaum weiter voneinander entfernt sein könnten. Auf der einen Seite Manuel Valls, ehemaliger Premier und Vertreter des rechten Parteiflügels, der auf seine Regierungserfahrung setzt. Auf der anderen Seite der regierungskritische Benoît Hamon, der mit seinen sehr linken Reformideen im Vorwahlkampf viele Sozialisten von sich überzeugen konnte und hofft, das auch im Rennen um das Präsidentenamt zu schaffen. Meine Überzeugung ist, dass wenn die Linke bei der Präsidentschaftswahl nicht nur Statist sein will, sie der alten Ordnung den Rücken kehren muss. Mit dieser Haltung hat Benoît Hamon zwar gute Chancen, am Sonntag der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten zu werden, auch weil er mit den Wählerstimmen von Arnaud Montebourg rechnen kann, der in der ersten Vorwahlrunde nur Dritter geworden war. Für die Präsidentschaftswahl selbst scheinen die Sozialisten trotzdem zu einer Statistenrolle verdonnert. Denn laut Umfragen reicht es für ihren Kandidaten im ersten Wahlgang gerade mal für einen fünften Platz. Ganz gleich, ob der Kandidat Benoît Hamon oder Manuel Valls heißt. Eine Blitzumfrage nach dem TV-Duell ergab, die Zuschauer fanden Benoît Hamon deutlich überzeugender.
Benoît Hamon vom linken Flügel der Sozialisten liegt also vorne derzeit. Er könnte am Sonntag bei der Vorwahl der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten werden. Barbara Kostolnik, unsere Korrespondentin im ARD-Studio Paris. Ist das denn aber nicht sowieso völlig egal, wer von den beiden es wird, Valls oder Hamon? Keiner von beiden wird doch dann bei der richtigen Präsidentschaftswahl in die Stichwahl kommen.
Stand jetzt sieht es tatsächlich so aus, aber man hat sich ja schon sehr stark geirrt, was Umfragen betrifft. Deswegen sind wir auch hier in Paris immer überaus vorsichtig. Aber es ist tatsächlich so, dass bei den Präsidentschaftswahlen, die ja Ende April, Anfang Mai stattfinden, die sozialistischen Kandidaten überhaupt keine Chance haben. Sie liegen auf Platz 5, also ganz vorne liegt wahlweise Marine Le Pen von dem rechtsextremen Front National oder François Fillon von den Konservativen. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Kandidaten. Kandidaten, die aus dem, die dem linken Lager zugerechnet werden, nämlich Emmanuel Macron, das ist der Shootingstar sozusagen, der sich überparteilich geriert und sagt, ich bin weder links noch rechts und der gerade so einen richtigen Lauf hat. Und dann gibt es noch Jean-Luc Mélenchon, das ist der ganz linke Linke, der aber auch ziemlich guten Wahlkampf macht und mit ganz linken Ideen punktet und vor allem auch im Internet und in den sozialen Netzwerken ziemlich viele Follower hat und da auch seine Ideen gut verbreitet. Der hat einen eigenen YouTube-Channel, der enorm viele Abonnenten hat. Also wie man sieht, die Chancen für die Sozialisten sind Stand jetzt minimal.
Und diese beiden würden dann noch vor dem offiziellen sozialistischen Kandidaten, wer immer es jetzt wird, liegen. Das ist doch eigentlich grotesk, weil damit ist ja eigentlich klar, dass für alle, auch für die Besserliegenden wie Macron oder für Mélenchon, dass keiner von ihnen eine Chance hat, überhaupt Platz zwei zu erreichen, also in die Stichwahl zu kommen. Die kannibalisieren sich also gegenseitig.
Das macht es für die sozialistischen Wähler oder für die Sympathisanten der Sozialisten ja auch so schwierig, sich überhaupt zur Wahl zu begeben, weil natürlich ist das alles im Hinterkopf. Ne? Wenn wir wählen, dann wählen wir zwar einen Kandidaten, aber der Kandidat, der kriegt dann die goldene Ananas. Also das ist quasi für die Katz, wenn man so will. Aber natürlich, wenn die Sozialisten keinen Kandidaten ins Rennen schicken, dann geben sie ja von vornherein auf. Und das würde natürlich überhaupt nicht gehen. Wir erinnern uns, sie haben immer noch einen amtierenden Präsidenten. Mhm. François Hollande ist Sozialist.
Ja, das wäre natürlich tatsächlich dann sozusagen eine Bankrotterklärung der Partei der Sozialisten. Aber gibt es nicht dennoch irgendwelche Versuche, so unter diesen Kandidaten, den offiziellen sozialistischen und dann den beiden sozusagen parteiungebundenen, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wie man dann doch vielleicht so antritt, vielleicht nur mit einem Kandidaten oder zwei, ja, dass man dann überhaupt eine Chance hat? So haben die ja von vornherein, können sie sich ja aufgeben.
Das wäre für das linke Lager die vernünftigste Lösung, würde ich mal sagen. Wenn die sich alle nämlich zusammenwerfen, dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance, nicht nur die erste Runde der Präsidentschaftswahl zu überstehen, sondern auch die zweite Runde zu gewinnen. Aber da sind natürlich jede Menge Egos im Spiel. Mélenchon zum Beispiel, der ganz Linke, der ist schon mal angetreten bei den Präsidentschaftswahlen und der sagt auch ganz klar, nee, ich trete da an und ich ziehe nicht zurück. Dann sind natürlich auch, wenn man so will, verschiedene linke Strömungen und verschiedene linke Ideen sind da auch im Spiel. Wenn man Macron überhaupt zu den Linken zählt, der sich ja, wie gesagt, weder links noch rechts orientieren möchte, aber eigentlich ja in einer linken Regierung, also unter einem sozialistischen Präsidenten und einem sozialistischen Premierminister als Wirtschaftsminister gearbeitet hat. Aber sind da ganz unterschiedliche Strömungen vertreten und das macht es natürlich so schwierig, einen Kandidaten letztlich aufzustellen. Deswegen hat man diese Zersplitterung im linken Lager.
Naja, und das bedeutet ja dann eben, dass am Ende alle in Kauf nehmen, dass entweder Marine Le Pen sogar oder François Fillon, das sind ja die beiden wahrscheinlichsten, wie du gesagt hattest, dann Präsident werden. Das heißt aber im Umkehrschluss kann man sich vorstellen, irgendwie können alle damit leben. Das ist ihnen dann lieber, als dass einer von den bösen anderen Mitgenossen sozusagen dann Präsident werden würde.
Ich glaube, im Hinterkopf spukt das natürlich überall rum, aber wie gesagt, da sind Egos im Spiel und da sind natürlich Ideen im Spiel und da möchte keiner zurückziehen. Vor allem Manuel Valls sagt natürlich, ich habe hier schon regiert, ich habe gezeigt, dass die Linke regierungsfähig ist, dass sie nicht immer nur in der Opposition mit irgendwelchen Utopien her ankommt, sondern wir haben auch schon Regierungsarbeit gemacht, wir haben linke Ideen an der Regierung umgesetzt. Da sagen wir ja die ganz Linken, das waren aber gar keine linken Ideen, sondern das waren sozialdemokratische Ideen, was ja in Frankreich so eine Art Schimpfwort ist unter Linken, wenn man so will. Also das ist ein schwieriges Feld für die Sozialisten oder für das linke Lager und profitieren könnte wirklich Emmanuel Macron davon, der sich von allem befreit, der auch einen großen Zulauf hat und den auch ganz viele sozialistische Wähler oder Wähler aus dem linken Lager gut finden, weil sie halt sagen, der hält sich da raus aus dem Ganzen. Problem bei Macron ist natürlich nur, der hat immer noch kein Programm aufgestellt. Also man weiß nicht so genau, wofür Macron jetzt eigentlich steht, außer dass er weder rechts noch links ist. Er hält überall Meetings ab, die einen wahnsinnigen Zulauf haben. Da kommen Leute, da können die linken Kandidaten wirklich nur träumen davon. Also 10-mal so viel immer, egal wo der auftritt, also in der hintersten Bretagne oder in Paris, das ist ganz egal. Also da ist eine Dynamik um diesen Macron, aber es wird sich halt auch noch rausstellen müssen, ob diese Dynamik auch anhält bis April oder Mai daneben.
Also das kann man vielleicht sagen, vielleicht hat Macron noch eine Chance, anders als die anderen linken Kandidaten. Möglicherweise auch deshalb, weil Fillon vielleicht gerade jetzt doch der Lauf ein bisschen sehr stark gebremst wird. Gerade wegen dieser Affäre, die jetzt in den letzten Tagen aufgekommen ist, wo er seine Frau beschäftigt haben soll und 500.000 Euro da in den letzten Jahren eingenommen haben soll. Und das könnte sein Image ein bisschen beschädigen, oder?
Das hat sein Image schon beschädigt. Das kommt natürlich zur Unzeit wiederum. Andererseits wiederum heißt es, naja gut, lieber am Anfang des Wahlkampfs als gegen Ende des Wahlkampfs. Der wäre der Zeitpunkt noch ein bisschen ungünstiger gewesen. Aber es ist schon so, dass natürlich alle sich fragen, wie kann das sein, dass er seine Frau beschäftigt hat und dann sein Nachfolger im Parlament auch die Frau beschäftigt hat und dass diese Frau keiner gesehen hat, wie sie gearbeitet hat. Und dann hat sie in einem Verlag gearbeitet und hat dort angeblich auch veröffentlicht und kein Mensch hat sie in diesem Verlag gesehen. Der Redaktionsleiter des Verlags kennt sie nicht. Also das sind alles so Ungereimtheiten, die da auftreten und die vor allem den Fillon, der sich ja als Saubermann, als moralisch integre Person, als stramm konservativen, sehr christlichen Kandidaten immer geriert und der auch mit diesem Image natürlich für sich wirbt. Das sind natürlich fette Flecken auf der weißen Weste. Die muss er jetzt erstmal wegkriegen. Es ist alles nicht wirklich illegal. Es ist, sagen wir mal, so halblegal. Es ist jetzt eine Ermittlung, ein Ermittlungsverfahren. Es wird ermittelt, aber das kann sich natürlich noch lange hinziehen. Und Fillon sagt auch, ich habe nichts Schlechtes und nichts Illegales getan und darauf beharrt er. Aber wie gesagt, das Bild, das er in der Öffentlichkeit vermittelt, ist etwas beschädigt, würde ich sagen.
Spielen wir mal noch kurz zwei Szenarien durch. Also möglicherweise kommt ja Marine Le Pen, die hat ja auch gute Chancen unter die ersten beiden. Und spielen wir erstmal das Szenario durch, dass François Fillon doch der andere von den beiden wird. Wie werden denn dann die Wähler, die ganzen linken Wähler, die sich ja sehr zersplittern, wie werden die sich verteilen? Wie werden die dann sich entscheiden? Weil man sagt ja auch, dass François Fillon eigentlich kein gutes Angebot an linkere Wähler ist, weil er so ein neoliberales Wirtschaftsprogramm verfolgt. Und Marine Le Pen bietet ja eigentlich eher ein auch sehr sozial ausgerichtetes Programm an. Könnte es nicht sein, dass Marine Le Pen sogar dann auch eine Reihe von linken Wählern direkt bekommt, dass sie tatsächlich für sie stimmen oder so bekommt indirekt, dass die dann sich sagen, nee, also den Fillon wollen wir nicht wählen, Marine Le Pen auch nicht, dann gehen wir lieber gar nicht zur Wahl.
Also das letztere Szenario scheint mir am wahrscheinlichsten zu sein. Also ich habe mich mit sehr, sehr vielen sozialistischen Wählern oder linken Wählern unterhalten und alle haben mir gesagt, das schlimmste Szenario für sie ist wirklich, wenn es zu einem Duell François Fillon gegen Marine Le Pen kommt, rechtsextrem gegen ultrakonservativ. Das ist für linke Wähler eigentlich kaum zu verkraften und kaum zu ertragen. Und ich schätze, dass es da eine sehr, sehr große Enthaltung gibt in dem linken Lager, dass also die Wahlbeteiligung sehr stark schrumpfen wird, weil sie weder den einen noch die andere Kandidatin wählen können, die Wähler aus dem linken Lager. Das halte ich für die wahrscheinlichere Variante.
Und wie wäre es bei dem anderen Szenario? Marine Le Pen kommt in die Stichwahl und dann Macron. Würde der dann eine bessere Chance haben? Würde der dann umgekehrt sozusagen die Stimmen der konservativen, gemäßigteren Wähler bekommen?
Auch das ist ganz schwer vorherzusehen, weil natürlich sehr viele Konservative sagen, ja, Macron war aber in einer sozialistischen Regierung tätig und das Programm von Macron ist ihnen nicht konservativ genug. Aber ich persönlich glaube, dass Macron durch diese Dynamik, die er jetzt eben gerade entfaltet und er wildert schon auch im Fillon-Lager, das darf man nicht vergessen, also der schafft es auch, konservative Wähler der Republikaner, der konservativen Republikaner anzusprechen oder zumindest für sich zu interessieren. Ich meine, wenn es dann zum Schwur kommt zwischen einer rechtsextremen Kandidatin und einem Kandidaten, der sozusagen sagt, ich stehe über den Parteien, dann kann ich mir vorstellen, dass sowohl Sozialisten als auch Konservative auf die Seite von Macron einschwenken werden.
Und vielleicht einfach nochmal direkt zu Marine Le Pen, der rechtsextremen Kandidatin. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sie Präsidentin werden könnte? Ist das eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit oder wir haben es in den USA erlebt, es glaubte auch keiner, dass Trump es schafft, dass sie das auch schaffen könnte?
Also ich halte es nach wie vor, vielleicht bin ich da unverbesserlich und optimistisch, ich halte es nach wie vor für wenig wahrscheinlich, dass sie Präsidentin wird. Allerdings habe ich es auch für komplett unwahrscheinlich gehalten, dass Trump Präsident wird. Also insofern, es ist wahnsinnig schwierig, das vorherzusehen. Ich bin ein bisschen im Land unterwegs und ich höre mich immer so ein bisschen um. Und natürlich sagt einem keiner direkt, dass er den Front National wählt. Die Leute sind zwar etwas offener, weil sie sagen, die Frau ist unverbraucht, die Frau ist neu, die Frau hat Ideen für Frankreich, sie will endlich Frankreich aus der Krise führen und gibt dieser Frau eine Chance und so weiter und so weiter. Aber noch, glaube ich, ist es nicht so, dass die Franzosen, das liegt auch am Wahlsystem, dass eine Mehrheit der Franzosen, also 50 plus X, letztlich in einem zweiten Wahlgang für Marine Le Pen stimmen werden. Dafür steht einfach zu viel auf dem Spiel, vor allem auch für Frankreich in Europa.
Barbara, du bist ARD-Korrespondentin in Paris, du warst aber vorher auch mal länger in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio dort. Jetzt ist ja Martin Schulz der neue Kanzlerkandidat der SPD, dazu ist er jetzt ausgerufen worden. Sigmar Gabriel hat verzichtet darauf. Ist das bei ihm nicht auch so ein bisschen wie mit seinen französischen Genossen, dass derzeit die Zeit einfach nicht günstig ist für linke Politik überall in Europa? Also überall sind Rechtspopulisten auf dem Vormarsch, Marine Le Pen in deinem Beritt in Frankreich, die AfD hier bei uns in Deutschland. Oder kann man sich eine winzige Möglichkeit vorstellen, dass im nächsten Jahr Präsident Hamon oder Macron oder Valls sich mit Bundeskanzler Schulz in Paris oder Berlin trifft zum Staatsbesuch?
Das halte ich für einigermaßen ausgeschlossen. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit der linken Politik vorbei ist. Ich glaube vielmehr, dass die linke Politik einfach linker werden muss. Also weg von der Sozialdemokratisierung, die ja, wie man sieht, die SPD, ich weiß gar nicht, ich nenne es immer Merkelisierung der Sozialdemokratie. Also die SPD hat sich ja überhaupt nicht mehr unterschieden letztlich von der CDU. Das liegt natürlich auch an dem Regierungsstil von Angela Merkel, die ja in einer großen Koalition dazu neigt, ihre Koalitionspartner komplett zu vereinnahmen und damit zu erdrücken. Klassisch übrigens hat das Mitterrand damals mit den Kommunisten so gemacht. Also es funktioniert offenbar sehr gut. Aber ich glaube, man kann sich als linke Partei, es gibt diese linken Ideen, wenn man sich anguckt, die jungen Leute auf den Straßen und so weiter, es gibt ganz viele linke Utopien, die müssen sich eben nur einig werden. Und man hat auch gesehen in den USA, Bernie Sanders hatte einen wahnsinnigen Zulauf. Es gibt das, aber es gibt niemand, der sie offen nach außen vertritt. Und so jemanden, wenn es so jemanden gäbe, und ich glaube nicht, dass Martin Schulz da der Richtige ist, aber wenn es so jemanden gäbe bei den deutschen Sozialdemokraten, dann kann ich mir vorstellen, man braucht Utopien für die Zukunft, dass so jemand auch gewählt würde.
Das heißt, die Linke hat in Europa Chancen, aber dieses Projekt ist erstmal sozusagen auf Wiedervorlage gelegt, weil es nirgendwo so die richtigen Männer oder Frauen gibt, die das anführen könnten, so ein Projekt, und erfolgreich durchsetzen könnten.
Also bei den Franzosen jetzt, Hamon, glaube ich, könnte so jemand werden. Ich glaube auch, dass er die Wahl gewinnen wird. Die Vorwahl bei den Sozialisten, allerdings wird er nicht Präsident werden, da lege ich mich jetzt mal fest. Er wird aber, denke ich, bei den Sozialisten in Frankreich eine Rolle spielen. Und wenn er es schafft, die anderen mit ins Boot zu holen, dann glaube ich, könnte Hamon tatsächlich so ein neuer linker Anführer werden.
Soweit mein Gespräch mit unserer ARD-Korrespondentin Barbara Kostolnik in Paris.
HR Info. Politik.
Auch in den Niederlanden kämpfen die linken Parteien gegen einen erfolgreichen Rechtspopulisten, Geert Wilders. Unser Korrespondent für die Niederlande, Andreas Meyer-Feist, berichtet.
Es wird turbulent im niederländischen Wahlkampf. Bisher hieß es jeder gegen jeden, jetzt heißt es alle gegen einen, gegen Geert Wilders und seine rechtsextreme Freiheitspartei. In Umfragen auf Erfolgskurs, aber die Linksparteien wollen Wilders stoppen, gemeinsam mit ebenso charismatischen Figuren. Im Mittelpunkt eine junge Wilde mit blonder Mähne und energischem Auftritt, Lilian Marijnsen. Die 32 Jahre alte Sozialistin macht es Wilders nach. Sie setzt auf Provokation, auf saftige Twitter-Sprüche. Viel Aufregung nach einem Tweet über den Zustand der Altenpflege. Viele Heime seien so miserabel, dass sich die Bewohner lieber umbringen. Ich finde, das ist ein Thema in den Niederlanden. Hier herrscht Pflegekapitalismus. Und ich spreche die möglichen Folgen für die Menschen an. Der Pflegenotstand, plötzlich das große Thema. Geert Wilders Lieblingsthema, Wettern gegen Ausländer, aus den Schlagzeilen verdrängt. Emil Römer, Chef der niederländischen Sozialisten, ist zufrieden. Die meisten Menschen wollen in einem Land leben, wo wir nicht wegschauen, sondern hinschauen. Sie wollen eine Partei wählen, die Probleme löst.
Die nooit weggeht von Problemen.
Geert Wilders sei ein kleiner Donald Trump. Sein Motto, die Niederlande wieder für uns, nichts weiter als leeres Gerede.
Jung, alt, Mann, Frau.
Ob jung oder alt, Mann oder Frau, weiß oder schwarz, alle wollen das Gleiche. Faire Einkommen, bezahlbare Krankenversicherung, gleiche Bildungschancen, ein bezahlbares Haus. Und wenn es sein muss, auch ein leckeres vegetarisches Schnitzel, ohne dass die Rechten gleich dagegen klagen.
Ein leckere vegetarische Schnitzel.
Solche Sprüche kommen an. Ein Trend, von dem auch die Sozialdemokraten unter Lodewijk Ascher profitieren. Ihr Spitzenkandidat setzt auf Emotionen gegen Fremdenfeindlichkeit. Sein Sohn habe viele ausländische Freunde im Fußballverein.
Sie spielen zusammen, sie winnen zusammen, verlieren sie zusammen.
Sie spielen zusammen, sie gewinnen zusammen, sie verlieren zusammen, sie sind Freunde.
Dann bin ich hopeful.
Wenn das so bleibt, habe ich Hoffnung. Aber wie wird das später? Werden sie die gleichen Chancen haben? Werden sie Freunde bleiben? Ich hoffe das Erste. Aber ich fürchte das Letztere.
Ich hoffe, das Erste, aber ich fürchte das Letzte.
Erstaunlich dabei, der Name Geert Wilders wird im Wahlkampf seiner Gegner nie genannt. Noch sind die Sozialdemokraten Juniorpartner der konservativen Regierungspartei von Ministerpräsident Mark Rutte. Juniorpartner wollen sie aber nicht bleiben. Helfen könnten ihnen dabei die Grünen und, klein aber einflussreich, die sozialliberale Partei DS70 unter Alexander Pechtold. Sein Ziel im Wahlkampf:
nicht weiter ausgerollt in Polarisation, zoals auch in der vorigen Kampagne ist geschehen.
Nicht wieder polarisieren, zusammenarbeiten.
Das Vertrauen in die Politik, dass wir das gaan herstellen.
Das Vertrauen in die Politik muss wieder hergestellt werden. Immerhin eines haben sie geschafft. Geert Wilders und sein Wüten gegen alles Fremde rücken in den Hintergrund. Die Strategie seiner Gegner, sich gar nicht erst einlassen auf solche Debatten, stattdessen eigene Themen setzen. Am Ende könnte diese Rechnung aufgehen. Dabei hilft ihnen die traditionell große Parteienlandschaft. Dass es für eine Anti-Wilders-Koalition reicht, damit rechnen auch die Parteienforscher. Diese Koalition könnte aber ausgesprochen links ausgerichtet sein. Der große Verlierer in diesem Fall, nicht unbedingt Geert Wilders, aber der konservative noch Regierungschef Mark Rutte. Inhaltlich setzt er sich nur zaghaft gegen Wilders ab. Das mangelnde eigene Profil könnte ihm am Ende schaden.
Andreas Meyer-Feist aus den Niederlanden. Ein Beispiel, das Linken in Europa vielleicht ein wenig Hoffnung geben könnte, ist Portugal. Dort sitzen die Sozialisten gegen den Trend auf dem Kontinent erstaunlich fest im Sattel, berichtet unser Portugal-Korrespondent Marc Dugge.
Führende Sozialdemokraten in Europa dürften António Costa beneiden. Der portugiesische Regierungschef steht glänzend da, zumindest was die Umfragewerte seiner Partei angeht. Wären heute Wahlen, würden seine Sozialisten nochmals 5 Prozentpunkte mehr bekommen als vor einem Jahr, während die Konservativen verlieren. Während sich die Sozialisten andernorts an der Macht verschleißen, werden sie in Portugal offenbar immer beliebter. Das dürfte vor allem daran liegen, dass sich die Linksregierung vom strikten Sparkurs der konservativen Vorgänger verabschiedet hat. João Teixeira Lopes ist Soziologe und Wirtschaftsexperte des Linksblocks.
So it is trying to inverse
Wir wollen damit die Austeritätspolitik rückgängig machen, auf eine sehr umsichtige Art. Wir wollen Ärmeren helfen, deswegen haben wir den Mindestlohn um 20 Euro angehoben. Das ist wenig, sorgt aber für eine polemische politische Debatte. Dabei ist es eine Politik, die ganz klassisch sozialdemokratisch ausgerichtet ist. Wir sind keine Radikalen, predigt Ministerpräsident Costa immer wieder. Von den Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt, im Rentensystem oder im Gesundheitssystem wolle er nichts zurücknehmen, sagte er. Gleichwohl hat er den gesetzlichen Mindestlohn leicht angehoben, Beamtenlöhne erhöht und dem öffentlichen Dienst eine 35-Stunden-Woche zugestanden. Er hat 4 gesetzliche Feiertage wieder eingeführt und die Privatisierung der staatlichen Fluglinie TAP gestoppt. Das alles kostet Geld. Der deutsche Finanzminister Schäuble lässt beim Thema Portugal kaum eine Gelegenheit aus, seine Sorgen kundzutun. Im vergangenen Februar sagte er:
Portugal wird gut beraten sein, nicht weiter die Märkte zu beunruhigen, indem man die Vermutung schürt, dass man von dem eingeschlagenen Weg zurückgehen will. Und das wäre sehr gefährlich für Portugal.
Tatsächlich musste sich Portugal schon einmal mit einem Kredit aushelfen lassen. Das Land musste zeitweise unter den Rettungsschirm. Sorgen, dass das bald wieder geschehen könnte, wischt Regierungschef Costa vom Tisch. Er ist der Überzeugung, dass die Wirtschaft wieder besser in Gang kommt, wenn die Portugiesen mehr Geld in der Tasche haben. João Teixeira Lopes vom Linksblock.
They were economically stupid and socially unfair.
Die Austeritätspolitik war aus wirtschaftlicher Sicht dumm und in sozialer Hinsicht unfair. Zwar ist das Staatsdefizit etwas gesunken, aber der soziale Preis ist sehr hoch, gerade auch auf lange Sicht. Viele gut Ausgebildete wandern ab, über 20.000 Menschen pro Jahr. All diese Menschen gehen unserer Wirtschaft verloren, eine verlorene Generation. Tatsächlich hat sich Costa aber nicht völlig vom Sparkurs verabschiedet. Er setzt auf höhere Steuern für Mineralöl, Tabak, zuckerhaltige Getränke oder Immobilien. So will er die Staatsschulden senken. Die Wirtschaftszahlen scheinen seinem Kurs recht zu geben. Das Land hat es geschafft, sein Haushaltsdefizit zu senken und wieder unter die Maastricht-Grenze von 3,0% zu kommen. Nichtsdestotrotz ist die Schuldenlast in Portugal weiter enorm. Das Wachstum ist nach wie vor schwach, das wirtschaftliche Umfeld schwierig. Konservative Wirtschaftsexperten befürchten, dass die Haushaltsplanung der Regierung viel zu optimistisch ist. Sein Optimismus hat Regierungschef Costa allerdings bisher nicht geschadet. Im Gegenteil.
Das war Marc Dugge aus Lissabon und das war die Sendung HR Info Politik. Siegt der Rechtspopulismus? Ist links am Ende? Die Sendung finden Sie wie immer auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.